RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 14. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursiah, Puji Astuti, Setiorini und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien möchte mit ECOWAS zusammenarbeiten. Verteidigungszusammenarbeit zwischen Indonesien und Vietnam. Indonesien und die Türkei werden die Verhandlungen über den freien Handel demnächst beginnen. Indonesische Industrie- und Handelskammer interessiert sich für Investitionspotenzial in Laos. Indonesien prüft die Zusammenarbeitsmöglichkeit im Sektor Klein- und mittelständischer Industrien mit der EU. Die ausführende IWF-Direktorin lobt Bemühen indonesischer Finanzministerin in der Korruptionsbekämpfung. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Präsident von Niger, Mahamadou Issoufou, wird vom 15. bis 17. Oktober 2017 einen Staatsbesuch in Indonesien machen. Präsident Issoufou wird am 16. Oktober mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo sich treffen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armananta Nasir erklärte gestern in Jakarta bei einer Pressekonferenz, dass die Intensität der Beziehungen zwischen Indonesien und den afrikanischen Länder in diesem Jahr hoch genug sei. Die afrikanischen Länder haben gutes Zusammenarbeitspotenzial mit Indonesien und haben hohes Wirtschaftswachstum, sagte Armananta Nasir weiter. Eine der Fragen, die mit dem Präsidenten von Niger besprochen werden, ist Indonesiens Wunsch, um mit ECOWAS oder mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Länder zusammenzuarbeiten.
ECOWAS merupakan salah satu pasar potensial buat Indonesia karena di
ECOWAS ist einer der potenziellen Märkte für Indonesien. Da ECOWAS aus 15 Ländern besteht, in den 350 Millionen Menschen leben. Wenn Indonesien die Zusammenarbeit mit ECOWAS durchführen könnte, werden dann die Märkte in den westafrikanischen Ländern für die indonesischen Produkte offen sein. Ohne den Zusammenarbeitsvertrag mit jedem Land in Westafrika abzuschließen. Wir werden Niger um die Hilfe bitten, mit ECOWAS zusammenzuarbeiten. Bei dem bilateralen Treffen werden Präsident Issoufou und Präsident Joko Widodo den Terrorismus und den Radikalismus sowie die technische Zusammenarbeit und den Kapazitätsaufbau auch besprechen. Den Vertrag über den visafreien Besuch für die Diplomaten und Staatsbeamte unterzeichnen und eine gemeinsame Kommission gründen, erklärte Armanata Nasir weiter. Laut Nasir werde Indonesien im April 2018 ein afrikanisches Forum veranstalten. Dieses Forum sei ein Mittel für die Unternehmen aus Indonesien und Afrika, um sich zu treffen und Kontakte zu machen. Zurzeit ist die Handelsbeziehung zwischen Indonesien und Niger noch sehr klein. Der Handel beider Länder beträgt 9,79 Millionen US-Dollar pro Jahr, der größtenteils von dem Export des Indonesian Rohpalmöls dominiert wird. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizar Triakudu empfing am Freitag in Jakarta den Ehrenbesuch von dem vietnamesischen Verteidigungsminister Ngo Xuan Lich. Bei dem Treffen erörterten die beiden Minister die Stärkung der Zusammenarbeit, die Bildung, die Trainings, die Operation der Friedenstruppen und die Verteidigungsindustrie umfasst. Minister Ria Mizar Triakudu sagte, dass die Verteidigungszusammenarbeit zwischen Indonesien und Vietnam durch die Verpflichtungen beider Länder immer strategischer sei. Unser Treffen gründet sich auf gute Absicht, um die Verteidigung beider Länder zu fördern. Die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wird natürlich die bilaterale Beziehung beider Länder vervollständigen, die bisher in anderen Bereichen umfasst. Inzwischen ist der vietnamesische Verteidigungsminister Ngo Xuan Lich der Meinung, dass die Verteidigungszusammenarbeit zwischen Indonesien und Vietnam großen Nutzen für die beiden Länder bringen wird. Im Zufolge sei die Zusammenarbeit im Seesicherheitsbereich auch wichtig für die beiden Länder. Die beiden Länder seien strategischer Partner und werden den Hauptpfeiler zur Stärkung der Verteidigungszusammenarbeit, sagte Ngo Xuan Lich weiter. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita führte am Donnerstag in Tangerang, Banten, ein Treffen mit dem Stellvertreter des türkischen Ministerpräsidenten Fikri Izik durch. Bei dem Treffen stimmten Indonesien und die Türkei darin überein, die Verhandlungen über die indonesisch-türkische umfassende Wirtschaftspartnerschaftsvertrag ITCEPA demnächst zu beginnen. Die Türkei bot Indonesien die Zusammenarbeit im Verteidigungs- und erneuerbare Energiebereich an. Der Generaldirektor für internationale Handelsverhandlungen, Imam Pambagio, sagte aber, dass die beiden Seiten darin noch nie übereinstimmen, in welchen Sektoren sie zusammenarbeiten werden. Imam Pambagio setzt ein Ziel, dass die Verhandlungen über den freien Handel mit der Türkei im Dezember diesen Jahres beginnen werden. Inzwischen könne die Zusammenarbeit erst im Jahre 2019 in Kraft getreten werden, da der Ratifizierungsprozess die Zustimmung des Parlaments brauche, fügte Imam Pambagio hinzu. Die Indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin und die Industrie- und Handelskammer von Laos, LNCCI, haben ein Handelsforum durchgeführt. Dabei unterzeichnete Kadin einen Kooperationsvertrag mit dem LNCC-Vizeleiter Daufone Pachantafong. Der Kadin-Vizeleiter für Handel, Beni Sutrisno, sagte, dieser Kooperationsvertrag solle dazu beitragen, die Zusammenarbeit im Bereich der Investition und des Handels beider Seiten zu stärken. Beni Sutrisno sagte am 12. Oktober in Jakarta, diese Zusammenarbeit solle nicht nur dazu dienen, die Investition in Laos, sondern auch die klein- und mittelständischen Unternehmen in beiden Ländern zu fördern. Laut Beni Sutrisno interessiere sich Kadin für die Investition im Industriebereich in Laos, vor allem in der arbeitsintensiven Industrie. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto hat die Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Sektor Klein- und Mittelständischer Industrien zwischen Indonesien und der EU geprüft. Er zeigt sich optimistisch, dass diese Zusammenarbeit die beiden Seiten begünstigen wird, da sie eines der wichtigen Sektoren für das Wirtschaftswachstum Indonesiens ist. Das sagte der Minister am 13. Oktober in Jakarta nach dem Treffen mit der EU-Kommissionärin Elzbieta Bienkowska und ihrer Delegation. Laut Erlangga Hartarto hätten die kleinen und mittelständischen Unternehmen etwa 8,7 Millionen Arbeitskräfte aufnehmen, sodass sie die Zahl der Arbeitslosen vermindern könne. Erlangga Hartarto fuhr fort, dass die EU der vier größte Investor in Indonesien nach Singapur, Japan und China. Im Jahre 2016 habe die Investition der EU in Indonesien 2,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Investoren aus den EU-Ländern in Indonesien wurden unter anderem von den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich mit dem Hauptinvestitionsziel in den Provinzen Jakarta, West Java, Banten und West Nusa Tenggara dominiert, erklärte der Minister weiter. Die ausführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, IWF, Christine Lagarde, hat die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati, die konsistent die Korruption bekämpft, gelobt. Dies ist ein mutiger und starker Schritt. Das sagte Lagarde am 13. Oktober in Washington DC bei der Diskussion zum Thema globale Wirtschaftsentwicklung. Lagarde bewertet, dass Sri Mulyani sich optimal darum bemüht, um die Steuer- und Korruptionsfragen, die momentan die Durchführung der strukturellen Reform verhinderten, zu lösen. Dieser Diskussion wohnten neben Sri Mulyani auch die Finanzminister aus Frankreich, Bruno Le Maire, der kanadische Finanzminister P. William Monnet und Professor der Harvard Universität Gita Gopinath Bai. Bei dieser Diskussion präsentierte die Finanzministerin Sri Mulyani verschiedene heutige globale Wirtschaftsfragen, wie unter anderem die Erreichung des inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Außerdem betonte Sri Mulyani dabei auch die Wichtigkeit der nachhaltigen Reform im Steuersektor, der die Fragen der Grunddienstleistung im Ausbildungs- und Gesundheitssektor lösen kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Freitag, den 13. Oktober 2017, schrieb Kompas in ihrem Leitartikel, das Datenspeichersystem der Indonesian Wahlkommission KPU. Die Indonesische Wahlkommission KPU hat eine Maßnahme getroffen. Die Parteien müssen ihre Daten in ein System, das SIPOL heißt, eingeben. SIPOL ist die Abkürzung von dem Informationssystem für die Parteien. Eigentlich hatte KPU das Informationssystem SIPOL bei den Wahlen 2014 angewendet. Bei den Wahlen 2014 war die Anwendung des SIPOL kein Muss. Jetzt zwingt die Wahlkommission KPU die Parteien, um ihre Daten in das Informationssystem einzugeben, sonst können die Parteien nicht sich eintragen, um an den Wahlen 2019 teilzunehmen. Dies steht in der Regel der Indonesian Wahlkommission KPU Nummer 11 von 2017. Die Daten, die in das System SIPOL eingegeben werden, umfassen die Daten über die Verwalter der Parteien und die Unterstützer der Parteien. Es ist eine Bedingung, um die Teilnehmer der kommenden Wahlen zu werden. Wie immer wird jede Änderung an Vor- und Wider in der Gemeinschaft hervorrufen. Einige Kreise sind gegen diese Regel. Die anderen begrüßen aber diese Regel. Die Parteien beschweren sich darüber, da KPU ihnen nur 14 Tage gibt, um ihre Daten in SIPOL einzugeben. Außerdem kann man SIPOL in einigen indonesischen Regionen noch nicht anwenden. In einigen indonesischen Regionen kann man die Bevölkerungsnummer NIK noch nicht identifizieren. Kompass zufolge müssen wir trotz der Unvollkommenheit die Maßnahmen von KPU unterstützen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Tempo. Am Montag, den 9. Oktober 2017, schrieb Tempo in ihrem Leitartikel, die indonesischen Streitkräfte TNI müssen neutral sein. Die Frage der Militärpolitik ist in letzter Zeit aufgewärmt. Es ist nicht klar, wer es begonnen hat. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, wird jedoch von vielen Parteien als praktische Politik betrachtet. Natürlich ist die praktische Politik für das aktive Militär strikt verboten, wenn man sich auf das Gesetz Nummer 34 des Jahres 2004 über TNI bezieht. Das indonesische Militär muss in eine professionelle Armee umgewandelt werden. Das Thema wird immer attraktiver, weil Präsident Joko Widodo, der im Hinblick auf politische militärische Vorwürfe relativ neutral ist, eine überraschende Aussage lieferte. Anlässlich des 72. Jahrestages der TNI übergab der Präsident, der der Zeremonie Inspektor wurde, die Botschaft des Nationalhelden von General Sudirman über TNI-Politik. Dass die Politik der Armee, die Politik des Staates, die Politik des TNI, die staatliche Politik ist. TNI-Loyalität ist Staatstreue. Gleichzeitig betonte der TNI-Oberbefehlshaber, dass TNI-Politik die staatliche Politik sei. Politik, die der Einheit des Einheitsstaates der Republik Indonesien gewidmet ist, in der ein Gesetzesgehorsam besteht, eine Haltung, die Interessen des Volkes immer über alle Interessen stellt. Die Zeitung Tempo schrieb, vermutlich das jüngste Phänomen zeigt, dass das Militär zunehmend versucht wird und begann, in der praktischen Politik versucht zu werden. Hoffentlich schadet dieses Phänomen der Professionalität des TNI nicht. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 14. Oktober ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem Ausbruch des chinesischen Bürgerkriegs am 14. Oktober 1949. Der chinesische Bürgerkrieg war ein Konflikt in China zwischen der Kuomintang KMT und der Kommunistischen Partei Chinas CCP. Er begann 1927 nach der nördlichen Expedition. In der Zeit setzte die rechte KMT-Fraktion unter Führung von Chiang Kai-shek die Kommunisten aus dem Bündnis KMT-PKC ab. Der Hauptkonflikt endete inoffiziell 1950, als die Kommunisten in Festland China, einschließlich der Insel Hainan, die Kontrolle übernahmen. Die Nationalisten waren auf den Rest ihres Territoriums. Die Nationalisten waren auf den Rest ihres Territoriums in Taiwan, Penghu und einige der äußeren Inseln von Fujian beschränkt. Am Am 14. Oktober 1981 wurde Hosni Mubarak als Präsident Ägyptens vereidigt. Mohammed Hosni Said Mubarak ist der ehemalige Präsident von Ägypten. Er diente als Präsident in der Zeit vom 14. Oktober 1981 bis 11. Februar 2011. Mubarak war zum Vizepräsidenten 1975 ernannt, wurde nachdem er in der Rangliste der ägyptischen Luftwaffe Platz genommen hatte. Später wurde er zum Präsidenten, nachdem er Präsident Anwar el-Sadat ersetzte, der am 6. Oktober 1981 von radikalen Gruppen ermordet worden war. Mubarak war der vierte ägyptische Präsident in einer Amtszeit von mehr als 15 Jahren. Als ägyptischer Präsident galt er als der mächtigste Führer seines Territoriums. Er trat am 11. Februar 2011 nach einer massiven 18-tägigen Demonstration im Jahr 2011 zurück. Am 2. Juni 2012 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Am 14. Oktober 2010 starb Hendro Subroto, der berühmte Kriegsberichter, Starter des Fernsehsenders TVRI. Hendro Subroto war ein hochrangiger Kriegsberichter, Starter des Fernsehsenders Televisi Republik Indonesia TVRI. Er berichtete wichtige Ereignisse in der Geschichte Indonesiens und Südostasiens, als der TVRI der einzige Fernsehsender in Indonesien war. Hendro Subroto hat über die Konfrontation zwischen Indonesien und Malaysia, die Osttimor-Integration, die Opfer der Bewegung vom 30. September in Lubang Buaya bis zum Kambodscha-Putsch der Roten Khmer berichtet. Hendro Subroto war auch der Gründer der Föderation Aerosport Indonesia. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema: Der internationale Währungsfonds IWF ruft zur Erhöhung der Steuer für inklusive Wirtschaftswachstum auf. Der Internationale Währungsfonds IWF gab bekannt, dass die Verbesserung der Kapazität der Steuereinnahmen wichtig sei, um das inklusive Wirtschaftswachstum in Indonesien zu fördern. Der Direktor der Fiskalischen Abteilung des IWF, Victor Gaspar, sagte in der Veröffentlichung der neuesten Finanzmeldung in Washington DC in den USA am 11. Oktober Ortszeit, dass Indonesien mit seiner Geografie, der tausenden Insel, größeren Investitionen für die Gesundheit und Bildungseinrichtungen zur Verfügung tätigen müsse. Dafür sei eine Erhöhung der Kapazität durch Steuereinnahmen sehr wichtig und werde das Wirtschaftswachstum nicht ausbremsen, vor allem da die indonesische Steuerratio das Level in Höhe 10% gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt schwer erreichen würde. Laut Gaspar habe der Staat mit seiner geografischen Lage wie Indonesien noch großen Bedarf an einer ausreichenden Infrastruktur. Daher müsse eine Steuererhöhung durchgesetzt werden. Zuvor gab der IWF in seiner neuesten Finanzmeldung bekannt, dass ausreichende Finanzmaßnahmen die bestehende hohe soziale Kluft in verschiedenen Ländern lösen könnten. Kaspar Hufot, eine der Finanzmaßnahmen sei die Anwendung eines progressiven Steuertarifes, damit sie optimaler in ihren Auswirkungen sei. Eine andere Finanzmaßnahme sei die gerechte Verteilung der Subvention in Form von Bargeld oder einem sogenannten Universal Basic Income, UBI, also eines Mindestlohns für die Bedürftigen. Eine weitere Finanzmaßnahme sei die Sicherung der Steuer, um sie für die Investition in der Bildung und Gesundheit maximal zu verwenden. Laut Gaspar könne diese UBI-Subvention von den Ländern mit niedrigen Steuereinnahmen nicht angewandt werden. Diese Länder bräuchten Investitionen für Gesundheit und Bildung. Gaspar Fufort, die Entwicklung und Verbesserung der Qualität der Menschenrechte beinhalte möglicherweise eine Garantie für die Arbeitsplätze, auch wenn die Technologie so fortsetzt, nicht aufzuhalten sei. Gaspar zeigt sich optimistisch, dass Finanzmaßnahmen als Hauptsäulen das inklusive und nachhaltige Wirtschaftswachstum fördern. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die Ekasbucht in Lombok, West Nusa Tenggara. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voe.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Touristengebiet der Ekasbucht liegt im Süden der Insel Lombok und zwar im Dorf Pemongkong im Distrikt Jeruwaru im Bezirk Ost Lombok. Das Gebiet der Ekasbucht ist auch eines der Küstengebiete in Form von Bucht. Der Strand in dieser Region bietet weißen Sand und kleine Wellen an. Diese Gegend ist aber auch ein Fischerdorf. Außerdem ist die Ekasbucht die größte Bucht in Lombok. Dort gibt es viele Boote und Fischkäfige am Strand. Die Ekasbucht ist auch mit einem Kai ausgestattet, obwohl er tatsächlich nicht funktioniert. Aber man züchtet dort Algen, Garnelen und Hummer. Man kann dort auch angeln. Liebe Zuhörer, die Ekasbucht bietet ebenso eine Zone unterseeische Landschaft an, die für Snorkeln und Tauchaktivitäten sehr geeignet ist. Es ist aber leider, dass das Wasser der Bucht während der Regenzeit trüb ist, weil hier viele Flüsse entleeren. Nicht nur die Angler, sondern auch die Surfer interessieren sich für Hohwelle, dass sie dort surfen können. Die Qualität der Wellen bei Ekas ist für alle Surfer geeignet. Für die Surfer hat Ekas zwei beste Spots, nämlich außerhalb Ekas und inside Ekas. Die Welle im Spot außerhalb Ekas erreicht 5 bis 10 Meter hoch. Die Wellen hier fallen hart, mächtig und haben eine große Oberfläche. Liebe Zuhörer, wenn Sie noch nicht sicher sind, um das Strandtouristenziel auf der Insel Lombok zu bestimmen, sollten Sie die Ekasbucht als erstes Ziel wählen. Dies gilt vor allem für diejenigen, die ein Hobby zum Snorkeln haben. Sie sollten aber eigene Angel- und Snorkelausrüstung mitbringen, da man dort keine Ausrüstung dafür zur Verfügung stellt. Am Strand Ekas machen die Fischer normalerweise ungefähr 50 schwimmende Hütten für Zacken, Barsche und Garnelen. an diesem Ort können sie auch den Prozess zum Schneiden der Fische sehen. Die Fische, die geschnitten wurden, füttert man die Krapu-Fischarte oder Chakenbars mit diesem geschnittenen Fisch. Die Chakenbarse und Garnelen werden auf die Insel Bali und in der Umgebung von Lombok verkauft. Liebe Zuhörer, die Eckersbucht ist eine abgelegene und sehr ruhige Gegend, perfekt für diejenigen von Ihnen, die abenteuerlustig sind. Die Eckersbucht liegt etwa 75 Kilometer südöstlich von der Stadt Mataram entfernt. Sie sollten dorthin mit einem Privatkraftfahrzeug, vor allem Motorrad, fahren. Denn es gibt dort nicht viele öffentliche Verkehrsmittel in die Eckersbucht. Von der Stadt Mataram aus können Sie über die Route Mataram, Cakranegara, Kediri Praya, Lakeri Place, Kruwajerowaru, Ekas fahren. Darüber hinaus sollten Sie auch eine Sonnenbrille und einen Hut tragen. Wenn Sie den Golf von Ekas bereisen möchten, sollten Sie Ihr eigenes Essen und Trinken mitbringen. Da man dort ein Geschäft oder eine Bude nicht leicht finden kann. Liebe Zuhörer des Sima Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Eckersbucht. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir in diesem Programm über Sporttourismus in der Provinz West-Kalimantan. Die Veranstaltung heißt Radfahren im Zentrum Borneos 2017. Der Wettbewerb hat das Ziel, Besucher anzulocken. Die Regentschaft Kapuas Hulu in der Provinz West-Kalimantan hat die Hauptstadt Putu Sibau. Diese Region grenzt den malaysischen Staat Sarawak. Der Radfahrtenwettbewerb wird am 28. Oktober dieses Jahres veranstaltet. Er ist im Rahmen des Seezentrum Betung Kerihun Festivals 2017. Die Route des Radfahrens ist das Indonesia-Malaysia-Grenzgebiet Heart of Borneo oder Herz von Borneo. Der Sporttourismus bietet den Teilnehmern die exotischen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung des Seezentrums und des Gebietes Rumah Betang Panjang Kedungkang. Die Regentschaft Kapuas Hulu ist der passende Ort für den Radfahrtenwettbewerb, weil sie Konservationsplatz, ein Grenzgebiet, das Zentrum Borneos und das strategische Tourismusgebiet ist. Dem Programmleiter Prabianto Muktiwibowo zufolge ist diese Veranstaltung gemäß dem nationalen Programm Visit Heart of Borneo 2018. Außerdem gehört Kapuas Hulu seit 2005 zu den Reisezielen der Provinz West-Kalimantan. Dem Plan zufolge werden die Teilnehmer des Radfahrenswettbewerbs in Putu Sibau am 27. Oktober eintreffen. Der Höhepunkt des Wettbewerbs ist am 28. Oktober, gleichzeitig dem indonesischen Jugendeid-Tag in dem Indonesia-Malaysia-Grenzgebiet Badau. Dort werden die Teilnehmer übernachten. Während des Radfahrens werden die Teilnehmer die schöne Landschaft des Sees Sentarum. Sie werden auch das traditionelle Rumah Betang besuchen, wo die Volksgruppe Dayak Iban wohnt. Sie können sogar in dem Haus übernachten. Danach werden sie mit Booten nach dem Gebiet Lanjak, um in Putu Sibau zurückzukommen. Liebe Zuhörer, das war dies und das.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wo immer sind Sie, wir treffen uns wieder beim Musikregenbogen-Programm. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen die Lieder von Saraswati. Am Anfang des Programms präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Story of Peter oder Die Geschichte von Peter. Gute Unterhaltung!
Give me your hands, let's find a light. We believe. is behind and forget the world.
Das war das Lied mit dem Titel Geschichte von Peter von Saraswati. Saraswati ist nicht der richtige Name, sondern der Name eines Solo-Musikprojektes von Risa Saraswati. Der Name von Risa Saraswati ist besser als die Schriftstellerin eines indonesischen Romans, der mystisch oder unsichtbar ist. Bevor sie jedoch Schriftstellerin wurde, konzentrierte sie sich Risa Saraswati seit dem Abschluss der Oberschule auf die Musikwelt, indem sie sich der Band Homogenic anschloss. Im Jahr 2009 wurde der Name Saraswati geboren. Die Saraswatis Musik ist einzigartig. Die Lyrik von Saraswati erzählt über Geister. Die Musik von Saraswati wird auch mit mystischen Nuancen arrangiert. Es gibt einen besonderen Grund, warum Saraswati eine mystische Musik präsentiert. Aber bevor wir Ihnen den Grund dafür erklären, hören Sie nun ein weiteres Lied von Saraswati mit dem Titel Bilur. Viel Spaß beim Zuhören!
Na 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 na
Liebe Hörer, sind Sie noch bei unserem Programm Musikregenbogen, der immer noch über Saraswati spricht. Der Hauptgrund, warum Saraswati Texte und mystische Musik präsentiert, ist die persönliche Erfahrung von Risa Saraswati. Frauen, die hinter dem Namen Saraswati stehen, sind in der Tat dafür bekannt, dass sie mit übernatürlichen Wesen kommunizieren können. Das Lied Story of Peter selbst beschreibt ihre Erfahrung, einen unsichtbaren Freunden namens Peter zu haben. Inzwischen erzählt das Lied Bilur über die Seele eines Sinnen, einer Sängerin der japanischen Lieder mit einer tragischen Geschichte. Liebe Zuhörer, die Saraswati-Karriere als Solo-Musikprojekt endete im Jahr 2011. Es ist nicht aufgelöst, sondern weil sich Saraswati zu einer musikalischen Gruppe änderte. Sie hat 7 neue Mitglieder, unter anderem Hin Hin Aku als Gitarrist, Galang Perdana als Bassist. Saraswati arbeitet weiterhin mit verschiedenen Musikrichtungen, von der modernen Musik bis zur traditionellen Musik Indonesien und verschiedener anderen Länder. Tatsächlich arbeitet Saraswati oft auch mit Musikern und Theaterkünstlern zusammen. Saraswati wurde schließlich als eine zeitgenössische Pop- und ethnische Band benannt. Liebe Hörer, das war Musikregenbogen über Saraswati. Vor dem Abschied präsentieren wir Ihnen 2 weitere Lieder mit dem Titel Centini und Rasuk. Von Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Born without
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Menjadi jawaban.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.